Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Ihr hört nichts, weil Kühlfrank existiert heute nicht. Wir sind nämlich heute nicht im Studio, sondern wir sind heute wieder mal bei Anna.
Dafür könnte es sein, dass ihr zwischendurch einen Hund hört, aber der DHL-Bote war schon da. Wahrscheinlich war es das dann jetzt, aber manchmal begrüßt er sehr gerne Gäste an der Tür.
Wir müssen halt auch Blackie irgendwie würdigen.
Hier.
Jetzt haben wir keinen Vogel hier, also müssen wir ihn durch einen Hund ersetzen. Das ist halt. Wir müssen halt auch irgendwie schauen, wie wir es hinkriegen.
Ist doch ein guter Deal eigentlich, neues Maskottchen.
Ja. Die drei Fragezeichen haben nicht mehr einen Blackie, sondern jetzt einen Hund.
Ich habe einen Strudel.
Aber er ist süß, das muss man sagen. Er hat uns auch begrüßt.
Das stimmt, angesprungen, gezwickt wie so ein kleines Schäfchen.
Das Schäfchen finde ich lustig.
Diese süßen, flauschigen Löckchen.
Ja, ja, ich weiß,
was du meinst. Kommt direkt so Schaf-Assoziationen auf.
Nur ein bisschen sehr klein für ein Schaf.
Ja, Lämmchen halt.
Ja, Leute auf dem Boden begrüßen, das lernt er langsam. Aber stetig, es wird schon immer besser. Er ist gar nicht mehr so viel rumgehüpft.
Ach du, es gibt doch Schlimmeres, also.
Ja, er ist zum Glück auch klein genug, dass er einen damit nicht umrennt. Ne? Das ist
wobei das irgendwie auch lustig wäre, wenn du umgehauen wirst von so einem
Hund. So 70 Kilo Hund.
Wir haben hier einen Hund, in der Folge geht es aber um Vogel.
Auch sehr süß, aber vielleicht ein bisschen nerviger als so ein Hündchen.
Ja, weiß ich gar nicht.
Na, weiß ich nicht, von diesem Spruch her, ich bräuchte das jetzt nicht jeden Tag, so McDonalds-Werbung.
Ich mochte auch sehr gerne am Anfang der Folge die Clarification von Kendra, dass es sich um einen indischen Halsband-Set handelt. Das war wirklich, wenn man so an einem Telefon über seinen Vogel redet, dann muss man das erstmal erzählen. Das ist aber ein indischer Halsband-Set.
Ja klar, hätte ja auch ein Kölner oder ein Düsseldorfer sein können. Das muss man natürlich dann differenzieren.
Ja.
Timo, du hast das Buch dabei, vielleicht kannst du es einmal kurz das Cover zeigen.
Ja, das
Wie
Cover.
Wie finden wir es, Anna?
Ich mag die Farbgebung nicht so sehr, aber insgesamt gibt mir das schon so ordentliche Grusel-Vibes.
Ja, und ich finde, es passt irgendwie nicht so ganz so zum...
Nee, das ist halt eher so ein Nebenstrang, der da halt drauf abgebildet ist.
Weil der Vogel ist so... Also, das sieht aus, als wäre der Vogel so ein... Also klar, der Schatten ist natürlich tendenziell größer, aber trotzdem...
So Spur des Raben 2.0.
Ja, irgendwie so, also das ist halt nur so ein kleiner... Was war es für eine Rasse?
Ein indischer Halsband-Sittich.
Ja, das ist ein indischer Halsband-Sittich, den stelle ich mir nicht so groß vor.
Nee, doch nicht.
Nee. Ich habe das gesehen und dachte, irgendwie.
Also ich finde ja erstmal, diesen Schatten ist das Beste auf diesem Cover und das will schon was heißen.
Weil der passt doch gar nicht.
Ja, ist halt dann in, keine Ahnung, von weiter weg rangezoomt, aber es passt auch nicht, dass so ein Typ da am helllichten Tag am Fenster steht. Das war eigentlich nachts in diesem komischen Haus.
Echt?
Im Buch ja. Okay, da kommen wir ja gleich noch zu. Das Cover passt halt nicht so ganz zur Handlung.
Also ihr habt es euch schon erraten anhand der ganzen kleinen Hints, die wir jetzt gedroppt haben, vor allen Dingen. Nein, aber wir reden heute über Schwing anders raten.
Ich glaube, Leon wird heute ein bisschen aus der Reihe treten.
Warum?
Ja, von deiner Meinung. Du scheinst das Buch ja eher oder die Geschichte eher zu mögen.
Nein, aber du tust so, als wäre die so schlecht. Also so, ich fand sie einfach, naja, lass uns da jetzt nicht vorgreifen. Es war halt einfach eine bessere Anfang 200er Folge.
Ja, das schon.
Also von daher...
Das ist eigentlich traurig, aber es ist leider wahr.
Ja, das ist leider so. Vielleicht kommen wir immer noch mal dazu, die anderen zu besprechen. Ich glaube, da werden unsere Urteile vernichtender sein. Ich will den Band des Barracudas ungern in mein... Ja, jetzt erwähnen, weil...
Ich sag nur lebender Tresor.
Oh, den fand ich, glaube ich, sogar besser als den Band des Barracudas.
Ich glaube, ich auch. Aber ich muss auch immer noch sagen, silberne Spinne toppt schon auch ziemlich viel.
Da habe ich übrigens letztens das Buch jetzt tatsächlich mal auf dem Flohmarkt gefunden und gekauft. Und ich kann sagen, das Buch ist um Welten besser als das Hörspiel.
Ehrlich?
Das Buch ist viel komplexer und logischer einfach. Das ist auch sehr viel anders als im Hörspiel.
Das ist spannend.
Also das habe ich auch nicht so gedacht, aber das ist halt komplett anders. Das ist halt gefühlt so eine Mittelaltergeschichte. Die halt wirklich auch gut inszeniert ist von der Atmosphäre.
Ja, guck mal. Das Hörspiel war nix.
Nee, das war halt
Das war nur der Haschemietenfürst. Ja, lass uns in die Folge reinstarten, weil sonst labern wir viel zu viel wieder vorn weg. Du hast gerade schon gesagt, Kendra Bowman, Miss Bowman, da hat sie auch sehr darauf bestanden, dass es Miss Bowman ist.
Das ist mir auch aufgefallen.
Hat direkt eigentlich angerufen in der Zentrale, damit ging es ja mehr oder weniger los. Und erzählt dann eben ihre Geschichte davon, dass ihr Vogel abgehauen ist. Und ich glaube, die drei hatten erst kurz gedacht, jetzt sollen wir einen Vogel wiederfinden. Nein, sollten sie nicht, weil der Vogel ist ja von selber wieder zurückgekommen. Aber nachdem er wieder da war, redet er plötzlich über Dinge, die er nicht wissen dürfte. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und viel mehr hat sie in dem Telefonat auch noch gar nicht erzählen wollen. Und hat dann gesagt, ihr müsst auf jeden Fall jetzt am besten sofort noch kommen. Und die Jungs haben ja auch immer Zeit für sowas. Also können die auch sofort kommen und sind sofort da.
Ja, Ferien, hallo. Haben die doch ständig.
Aber das wird in den neuen Folgen nicht mehr erwähnt.
Ja, und die sind halt an der Uni. Vielleicht haben die immer Semesterferien.
Ja gut, aber
ein paar Kurse ist außen.
Es gibt ja auch keine Anwesenheitspflicht an der Uni. Zumindest bei uns nicht.
Ich finde aber auch interessant in diesem Telefonat, sie erzählt wirklich, so, man will ja meinen, man startet mit dem Wichtigsten, warum man angerufen hat, aber sie erzählt wirklich in einer Reihenfolge, wo du denkst, okay, das war jetzt eigentlich hinterher nicht mehr von absoluter Relevanz, dann wird es immer so ein bisschen relevanter und bis ganz am Ende, dann lässt sie so aus der Nase ziehen, ja doch, der erzählt jetzt neue Sachen, die er vorher nicht erzählt hat und die sind irgendwie so ein bisschen merkwürdig.
Ich glaube, die ganze Frau ist halt einfach auch ein bisschen nerdig oder merkwürdig, weil sie halt so eine typische Forscherin ist. Ein bisschen zerstreut stelle ich mir die vor, ein bisschen unstrukturiert und halt auch so ein bisschen schon auch paranoid wegen dieses Projekts.
Sie wirkte aber gar nicht so wie so eine Forscherin, so in dem Atem, also in ihrem Auftreten, fand ich. Da wirkte sie mehr so wie so eine, weiß ich nicht, halt die lebt schon für ihren Job, aber ich weiß nicht, ob sie so als typische, also ich finde typisch rübergekommen, als so ein richtiger Forscher ist dann nachher der andere, aber ich will jetzt noch keine Namen nennen, weil da kommen wir in der Folge noch drauf, aber ich fand, sie klang mehr so wie so eine Sekretärin irgendwo in dem Job, aber weiß halt davon. Weiß nicht, so klang sie für mich. Sie kam für mich nicht so rüber wie so diese krasse Forscherin.
Naja gut, allein, aber im Buch war es so der Fakt, dass sie halt mit ihren Nachbarn gefühlt nichts zu tun hat. Es spricht ja dafür, dass sie halt eher ein bisschen zurückgezogen lebt und das passt ja schon zu so einem richtig nerdigen Wissenschaftler.
Ja, so war es jetzt zum Beispiel auch. Also ich glaube, sie lebt halt für ihren Job. Sagt aber auch gleichzeitig, über meinen Job rede ich zu Hause nicht.
Ja, klare Prinzipien.
XFLS, damit ich es mir auch bloß richtig aufschreibe. Das war dann das, worüber die Dame dann dann erzählt hat, als die Jungs bei ihr angekommen sind, was der Grund war, warum sie die Jungs gerufen hat. XFLR 7, aber sie sagt nicht, was das ist, weil das ist streng geheim, das dürfen sie Jungs nicht wissen. Und das führt dazu, dass Justus, glaube ich, ein bisschen genervt ist, dass er nur so leicht oberflächlich in das Thema eingeführt wird, aber bloß nicht zu viel wissen soll.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum er dann halt noch so ein bisschen semi-legal da rumschnüffelt in ihrem Haus. So siehe Papierkorb und alles.
Aber das macht er ja auch nur, er guckt ja, glaube ich, nur so ein bisschen durch den Raum, nicht ich durchwühle jetzt
alles. Nee, er hat dann zufällig was entdeckt.
Aber das ist halt Justus. Der hat auch Augen überall. Davon.
Naja, und dann kriegen sie das erste Mal Limonade in dieser Folge. Die war scheinen leckerer. Aber gut zu sein, die scheinen richtig gut zu sein, weil Bob betont auch richtig, die nehme ich jetzt mit ins Wohnzimmer, wenn wir
das fand ich auch reden. So lustig.
Das er hat das extra nochmal gesagt auch, ne?
Ich liebe diese Zwischenspieler, sag ich mal, so um diese Zeit zu überbrücken, wo man so, wenn man das halt schwer zeigen kann, wir gehen jetzt von Raum A in Raum B und ich liebe es, wenn die dann so, weil das ist ja auch sicherlich spontan, das ist ja nicht, dass das im Skript so steht, sondern es ist dann dieses, ich liebe es, wie sie das dann so rüberbringen, dieses, ach, wir gehen jetzt mal rüber und ich finde das cool, weil das klingt immer sehr authentisch, aber es ist immer lustig, was sie sagen, weil dieses, das würde man so trotzdem nie sagen. Ich würde niemals sagen, wenn du sagst, ach, wir gehen jetzt in den Flur, die Limonade nehme ich aber mit.
Ja, diese bildliche Sprache immer. Das ist ja auch wie, wenn man einen Gangster irgendwie entwaffnet, dann sagt er ja, oh, da hat jemand ihm die Waffe aus der Hand getreten. Das wird man in echt ja auch nie sagen, das sieht ja eigentlich jeder.
Ja, man kann es halt immer als Geräusche schwer darstellen.
Das ist einfach die Kunst des Erzählens, des erzählenden Spielens.
Ganz am Ende, um kurz vorzugreifen, weil es gerade gut passt, sagt er ja auch nochmal, danke, die war richtig lecker. Also irgendwie scheint er diese Limonade, ich weiß nicht, die scheint ihm irgendwie, scheint es ihm auf jeden Fall sehr angetan zu haben.
Du musst den Fall also umbenennen in Justus Jonas und seine Limo.
Nee, Bob Andrews und seine Limo.
Na gut.
Ja, es war nicht mal Justus, da will ich es ja noch verstehen, okay. Aber es war Bob. Apropos Bob, das müssen wir jetzt nochmal kurz einschieben, bevor wir weitermachen. Ich sage nur Peter und Bob, Anna. Kannst du dich erinnern, auf was ich anspiele?
Oh ja, oh ja. Wir hatten gestern einen Kurs, einen neuen. Und da wurden wir eingeführt in, wie man Kommunikation verschlüsselt und so weiter. Und die beiden Beispielnamen, mit denen eine Anna geschrieben hat in dem Fall, waren Bob und Peter. Und es war schon auch ein bisschen lustig.
Es muss Peter sein. Zumal, das ging damit los mit Peter. Wir dachten halt erst, oh, das ist halt ja, Zufall. Und Anna war direkt so, oh, Peter. Und dann kommt die nächste Seite von der Präsentation, da steht dann einfach Bob und ich, das kann jetzt nicht sein. Wenn jetzt noch Justus kommt, dann...
Den habe ich ein bisschen vermisst dann, weil es wäre dann echt lustig. Vielleicht kommt das nächstes Mal noch.
Ja gut, aber also Anna schwärmt ja auch eher für Bob und für Peter im Film. Also ja, warum,
hat sie gut getroffen.
Warum sollte Justus da auftauchen?
Ja, Justus ist halt immer der, der nicht so ganz gut punkten kann, habe ich das Gefühl.
Doch, mit seiner Klugheit.
Ja, gut, aber Klugheit
aber ist nicht. Aber da steht Anna anscheinend nicht drauf.
Ja, wenn man selber hat, ne?
Oh Gott.
Wir driften hier gerade in eine falsche Richtung.
Nein, lass uns mal wieder zurück in die ja, Folge kommen. Denn
zurück
dann,
zu den Schwingen.
Den Schwingen des Unheils. Dann geht's in den Raum und es gibt so einen kleinen, es ist kein Easter Egg, aber so ein, es gibt halt einen Rückblick auf eine andere Folge, die einem dann sofort wieder in den Kopf kommt.
Jetzt bin ich gespannt.
Oh, das war also auch nur im Hörspiel?
Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen, weil ich habe das Buch halt an einem Abend schnell mal durchgelesen.
Du weißt, was ich meine, ne?
Nee.
Big Barney Crown?
Oh, ja, ich habe mir den Namen actually wieder nicht gemerkt.
Der Chicken King?
Ja, der aus dem giftigen Gockel.
War das bei dir nicht im Buch?
Ich weiß es nicht mehr, ich will jetzt nicht sagen, was falsch ist.
Ja, also ist die Werbung aus dem giftigen
Gockel. Im Hörspiel hat der Vogel dauerhaft.
Ja, ja, im Buch auch.
Ah, ich habe soweit gar nicht, geschaut, tatsächlich. Ich war die ganze Zeit nochmal Chicken-Werbung.
Ja, aber das war halt der aus dem giftigen Gockel.
Du hast recht, du hast absolut recht.
Big Barney Crown.
Und die Werbung ist da ja auch schon mal, ich glaube, er hat die selber kurz zitiert im giftigen Gockel oder so. Und da klang, also die, ich glaube, ja, ja. Der Wortlaut war auch der gleiche.
Also im Buch ist es halt anders. Da heißt dann Huxleys Spruch, mach das Leben wieder zicken, gönn dir unseren Wippenchicken.
Ja, ja, und das geht dann weiter aber noch.
Jetzt im praktischen Sechserpack, 666.
Ja, ja, das geht aber immer noch weiter. Der labert im Hörspiel quasi die ganze Zeit das weiter. Und dann Big Barney Crown.
Nee, im Buch leider nicht. Der Chicken dann ist das King. Typisch Hörspiel.
Vielleicht ist mir das hinterher nochmal eingefallen. Die waren so, das wäre doch jetzt eigentlich lustig.
Aber Drippin' Chicken, das war ja das, das Chicken aus dem giftigen Gockel. Das fand ich sehr lustig, ist mir direkt aufgefallen.
In dem Buch gibt es mehrere Anspielungen, aber da kommen wir am Ende nochmal zu.
Auf Drippin' Chicken?
Nee, es gibt noch einen weiteren Fall, der am Anfang behandelt wird, aber das ist im Hörspiel nicht drin, weil das unwichtig war. Da kommen wir aber gleich noch zu.
Okay, bin ich gespannt. Ich fand das auf jeden Fall sehr lustig. Ich fand auch im Hörspiel klang der Vogel am Anfang sehr wie Bob.
Ich habe das tatsächlich gedacht. Ich habe das gegoogelt gestern, beziehungsweise ich habe mit Simon zusammengehört. Ich habe ihn beauftragt, kurz zu googeln, ob das Bob den Papagei da gesprochen hat. Aber nein, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Der Papagei wird von Achim Buch gesprochen. Das wird auch am Ende nochmal gesagt. Ich habe mir tatsächlich die Credits mit angehört dieses Mal.
Ich fand das lustig, weil am Anfang, also je länger das Hörspiel ging, desto weniger dachte ich, es ist Bob. Aber so die ersten Sounds, das hat doch Andreas Fröhlich gesprochen.
Also ist das wie mit Black Eye in der Höhle des Grauens. So ähnlich.
Ja.
Ja, aber er klang noch stärker jetzt nach Bob, fand ich.
Fand ich auch.
Also gut, dann bin ich der Einzige, der das so das gehört hat. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder zurück zu der Geschichte, zu XFLR 7. Denn das kann der Vogel eigentlich nicht wissen, weil das ist eben Thema von ihrem Job, von Miss Bowman.
Top Secret.
Top Secret. Sie erzählt da zu Hause ja nichts von. Also muss der Vogel das irgendwie anders aufgeschnappt haben. Jetzt ist die Story dazu, ich finde es generell ein bisschen seltsam, dass man seinem Vogel so Ausflug gewährt. Also erstmal, warum trainiert man das mit dem Vogel überhaupt? Das hat ja schon der Vorgänger gemacht. Und dann übernimmt sie das. Also geht davon aus, ach ja, da kommt ja schon immer irgendwie wieder. Weiß ich ja nicht.
Nee, das ist halt, das ergibt keinen Sinn.
Großes Vertrauen in diesen Vogel.
Ich finde aber auch die Vorstellung, dass so ein Vogel durch so ein Haus fliegt. Stell dir mal vor, der fliegt jetzt hier einfach frei rum. Der wird doch ständig irgendwie eine Wasserflasche vom Tisch hauen. Oder?
Ja gut, nee. Vielleicht sieht es bei ihr aber auch einfach anders aus. Also drinnen kann ich das noch verstehen, aber dass sie ihn in der Nachbarschaft rumfliegen lässt, das finde ich krass. Aber also ich meine, gut ist es natürlich, wir haben da 1A Tierhaltung mit Bedingungen wie in echt, aber boah, also, ich glaube, da hätte ich Schiss.
Also drinnen ist es eigentlich normal, dass man halt Vögel auch frei fliegen lässt, so Wellensittiche machen das ja eigentlich auch.
Ja, aber
die schmeißen ja auch nichts rum und so ein Alexander- oder Halsbandsittich ist ja jetzt auch nicht größer oder kleiner als ein Wellensittich.
Ja, hast du aber wieder recht.
Der wird halt aber wirklich nicht wiederkommen. Wird man den jetzt nach draußen packen, der wäre sofort weg.
Ich stelle mir den halt so vor wie Blackie und Blackie stelle ich mir eigentlich immer relativ groß vor und ich würde jetzt Blackie nicht durch Zentrale fliegen lassen an deren Stelle.
Ja gut, Zentrale ist...
Die ist auch nochmal enger.
Ja.
Ja, aber auch nicht bei just durchs Wohnhaus. Weiß ich nicht, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da so ein Blackie durchs Haus fliegt.
Wobei Blackie ist eigentlich ein Star und die sind jetzt Vielleicht wie eine Amsel so groß.
Der ist, ja gut, der ist vielleicht mal größer.
Vielleicht
ja, die haben ja, auch schon
wie eine Elster Maximum.
Mhm. Ja, das
aber auch maximal dann.
Ja, ich fand auch das ein bisschen seltsam, aber ich meine, das finde ich jetzt auch noch nicht vollkommen nur in Ordnung.
Du, Justus auch im Buch. Da wurde halt dann gesagt, er denkt sich, warum hat sie dann einen Vogel, wenn sie halt immer Tiere in der Freiheit nur haben will. Das passt ja dann auch nicht, weil sie hat ja gesagt, sie lässt ihn immer fliegen, damit er sich an die Umwelt so ein bisschen anpassen kann, damit das auch artgerecht ist. Und hat halt Justus sich gewundert, warum die überhaupt dann ein Haustier hat.
Kann er auch die ganze Zeit
sogar in dem Buch.
Ja.
Das finde ich gut.
Da kann sie ja auch einfach die ganze Zeit in der freien Wildbahn leben lassen, oder?
Eigentlich ja. Oder halt gar kein Haustier anschaffen.
Das ist wie diese Raben und diese Krähen, die dann lernen, wo sie Futter kriegen und dass sie dann irgendwann im Austausch irgendwas bringen. Boah, das hätte ich auch so gerne.
Einfach Perlenvögel.
Ich find das so süß.
Ruf der Krähen.
Und der Ruf der Krähen war ja was anderes.
Wenn du dir so einen Vogel anfütterst und der kommt dann so morgens immer, boah, voll cool.
Du musst aber immer früh aufstehen, weil er immer zur gleichen Zeit kommt.
Stimmt allerdings. Oder ich fütter ihn einfach so auf 10 Uhr an, das kann ich circa leisten.
Denkst nur du, auch nicht jeden Tag.
Das stimmt. Manchmal bin ich da sogar schon in der Uni. Ja.
Also nur am Wochenende also.
Nur am Wochenende.
Das ist mein Wochenendvogel.
Ja, der Vogel bekommt also Ausflug, fliegt dann durch die Nachbarschaft. Und es ist eigentlich noch interessanter, weil die Nachbarn kennt sie ja gar nicht. Also sie sagt, sie hat keinen Kontakt zu den Nachbarn, aber vertraut dann da auch der Vogel, der plappert die ganze Zeit irgendwas von Chicken, fliegt durch die Gegend
und kackt nervt auf die den Nachbarn. Steinboden.
Ja, sowas wird ja auch passiert logischerweise auch.
Ja, im Buch jedenfalls.
Das haben so wir Opa. Nicht drin gehabt, glaube nee. Ich. Er hat sich nur darüber aufgeregt, dass er immer die Chicken-Werbung zitiert.
Das war ein anderer. Im Buch war noch so ein Opa, der dann da mit Schrotflinte rumhantiert hat. Weil er halt immer auf die Steinplatten kackt.
Geil. Aber das kommt wahrscheinlich später.
So typisch Tauben, aber auch einfach irgendwie.
Ja, schon. Halt grüne Tauben in dem Fall, aber Taube bleibt Taube.
Naja, sie wollen aber, weil dann auch Miss Bowman sich nicht mehr ganz genau daran erinnern kann, was er denn sagt oder über XFLR7 sagt, versuchen sie dann, den Vogel dazu zu bringen, dass er das nochmal macht. Und ich finde das ziemlich lustig, wie sie das tun. Weil sie mir ansprechen, ja, Axley, was weißt du denn über XFLR7? Das ist so, als würde man sich nochmal mit so einem Tier unterhalten und der antwortet ihm, wie so mit so einem kleinen Kind, was aber schon irgendwas weiß.
Und Bob wird, Justus wird auch super ungehalten am Ende. Er so, ja, nein, XFLR7, nicht 6. Er wird so richtig irgendwie, ich glaube, er wäre gerne lauter geworden, aber das hätte der Vogel wahrscheinlich nicht so gut gefunden.
Und dann schafften sie es aber nach dem vierten Anlauf oder fünften oder so. Und plötzlich wird dann von XFLR7 geredet und ich finde es geil, wie der Vogel die Stimmen nachmacht von den Menschen. Ja. Also er nicht einfach nur das nachplappert, sondern er auch wirklich nur die Stimmen nachmacht. Weil das fand ich bei Big Barney Crown, ich meine, dafür habe ich die Folge jetzt auch zu lange nicht mehr gehört. Beim giftigen Gockel weiß ich nicht, ob das ähnlich klingt, aber ich fand, da war das krass, wie er die Stimmen nachgemacht hat. So insgesamt, also dass die noch andere Stimmen, Tonlagen hatten, wenn dann zwei miteinander geredet haben und so. Fand ich sehr cool. Ich fand den Vogel generell irgendwie cool. In dem Hörspiel so, der kam so coolen Vibe gegeben.
Die sind ja auch in echt wirklich so schlau, deswegen, die können ja alles wirklich auch recht schnell lernen, was sie hören. Und auch die verschiedenen Tonlagen, Stimmenabfolgen. Das war halt schon jetzt auch realistisch.
Dann brauchen wir so einen Vogel hier und dann müssen wir ihm die Blackie-Laute antrainieren.
Ja, fahr nach Köln und fang die ein, da gibt's die ja massenweise.
Ach, die Vögel leben
ja, da. Ja, das sind die ja, Halsbandsittiche. Köln, Düsseldorf, Duisburg.
Ja, ich weiß, das in Köln leben ja total viele, aber... Ja. Ich glaube sogar jetzt in Köln am meisten.
Ja, aber das sind ja auch Halsbandsittiche. Ob das jetzt indische sind, keine Ahnung.
Man muss ja auch sagen, das ist schon cooler als so ein paar Tauben in der Großstadt zu haben, wenn du einfach dann so Papageien in der Stadt
hast. Wobei die halt auch sehr viel kacken.
Ja, aber es ist trotzdem schöner, wenn du grüne Papageien in der Stadt hast, als eine Taube.
Ja, fürs Auge auf jeden Fall, fürs Ohr aber nicht.
Ah, mein Gott. Ich glaube, da können die Kölner mit leben, die sind selber immer, was Feiern angeht, ziemlich laut. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, weißt du aus Erfahrung.
Ja, deswegen sage ich es ja.
Naja, und neben den Sachen, die er über XFLR7 dann erzählt, hat er dann halt auch noch diese Big Ben-Tonfolge, die er irgendwie nachsingt.
Mit dem schiefen Ton.
Mit dem schiefen Ton am Ende, wo ich mich gefragt hätte, ob er das nicht vielleicht auch einfach im Wegfliegen falsch gehört hätte, aber alle sind irgendwie davon überzeugt, dass das jetzt dieser schiefe Ton sein muss. Ich glaube trotzdem, hier wäre das super schwierig, diese Klingel wieder zu finden, weil ja echt jedes zweite Haus so eine Big Ben-Klingel hat irgendwie.
Aber im Hörspiel nicht.
Im Hörspiel nicht, nein. Vielleicht haben die auch in Kalifornien
im Buch
so
auch
einzeln
nicht.
Solche Klingeln.
Zumal Justus hat sich da aber auch sehr drauf versteift, dass es eine Klingel sein muss, weil er ja eine Klingel verkauft hat mit dem der Tonfolge.
Hat er ja auch selbst als Fehler dann zugegeben am Ende.
Es kann nichts anderes sein. Also wenn hier jetzt so eine Uhr hängen würde bei euch, Anna, auch das kann nicht sein. Es muss eine Klingel sein.
Wir haben eine Kuckucksuhr.
Ja, da.
Die ist zwar gerade ausgestellt, aber...
Ja, das wäre doch ein perfekter Blackie. Das wäre der perfekte Blackie jetzt.
Ja, ein ganz kleines bisschen hört man sie ja schon.
Der Pendel ist da. Ich weiß nicht, ob man den im Hörspiel hört, aber man hört ihn zumindest hier.
Ja.
Doch könnte sein, schon. Alle im Still.
Naja, jetzt mal zurück zum Huxley.
Mhm. Big Ben-Tonfolge ist schon noch ein bisschen random.
Ja.
Ja, also, exzentrisch.
Ja. Naja, und dann erzählt er von irgendeiner Frist.
Mhm. Die übermorgen abläuft, glaube ich. Das war sein.
Genau.
Seine Aussage.
Ja.
Beziehungsweise das sagt dann hinterher Kendra auch, was diese Frist denn ist, nämlich dass da irgendwie dieses Projekt fertiggestellt werden soll, worüber sie aber auch nicht reden darf. Ich frage mich ja auch, warum ruft man Detektive an und redet dann ja selber nicht drüber?
Weil die Polizei aber vielleicht zu viel Wind drum machen würde.
Die muss doch erwarten, dass die drei irgendwas versuchen rauszufinden.
Ja, aber vielleicht hat die unterschätzt, das sind ja Jugendliche und sie hat wahrscheinlich gedacht, die können vielleicht rausfinden, wer das ist, aber die schnüffeln jetzt nicht hier in meinen Privatangelegenheiten rum.
Ja, okay.
Weiß man ja nicht.
Aber ich glaube, hätten sie nicht sich in keiner Art und Weise da, also hätten sie ja das nicht herausgefunden, hätte Bob nicht nochmal recherchiert,
das stimmt.
Hätten sie nie gemerkt, dass das die Verbrecher sind.
Hm.
Also ich meine, das ist ja, also ich glaube, den Fall hätten sie nicht gelöst bekommen, wenn sie nicht diese Nachforschung angestellt hätten. Also quasi auf dem Wissensstand geblieben wären.
Ja. Ja, aber sie muss doch auch damit gerechnet haben, dass irgendwie, dass kein Geheimnis bleiben wird, sondern dass die ja versuchen werden, rauszufinden, was deren Projekt eigentlich ist.
Macht ja auch Sinn, ein bisschen was zu wissen. Sie muss das ja nicht im Detail erzählen, aber zumindest, dass sie grob wissen, wo, was die Verbrecher auch klauen wollen und so. Das ist ja auch.
Es ist eigentlich ein Paradoxon, diese Folge, weil die werden ja nur von den Verbrechern am Ende noch geschnappt, weil halt Bob vorher schon im Institut rumgeschnüffelt hat.
Da kommen wir ja jetzt aber erst
dazu. Ja, aber das ist halt eigentlich ein lustiges Paradoxon, weil sonst wäre dieser Fall gar nicht gelöst worden.
Das
wenn
stimmt.
Die Verbrecher nicht in Aktion getreten wären.
Ja.
Denn jetzt geht's für die drei, beziehungsweise zwei von den dreien darum, die Big Ben-Tonfolge an der Klingel dann zu hören. Und sie machen sich dann auf den Weg in die Nachbarschaft und ziehen von Haus zu Haus. Und wollen gerne die Klingelfolgen überprüfen und wollen dann ganz unverfänglich fragen, ob denn die Leute den Vogel gesehen haben, weil der angeblich immer noch weg sein soll. Und du sagst ja schon, Bob fährt in der Zeit zu Icotron, denn das hat Justus ja auf dem Schreibtisch, im Papierkorb, wo auch immer.
Ja, alles genau. Schon recherchiert rausgefunden.
Ja, er hat da irgendwie so einen Stift, glaube ich, gesehen und dann aber auch noch
einen
Brief im Müll gefunden, ja. Wo die Anschrift drauf stand und war sich dann doch relativ sicher, dass es die Firma sein muss.
Hat aber auch, das fand ich ganz spannend, dann sind die aus dem Haus und Bob sah, dann erzählt Justus und sagte, Bob, was gibt's denn dazu im Internet? Also Justus hat in der Zeit schon scheinbar nach Icotron geschaut, was ich ganz lustig fand, weil erstens ist es eigentlich Bobs Job und zweitens fand ich es spannend, dass Justus das ja schon fast gefühlt parallel hätte machen mussten, dass er also am Handy war, da sind wir wieder beim Thema Handys in drei Fahrzeichenfolgen und dann das überprüft hat.
Ja, so war das im Buch halt nicht, da war das schon noch ein bisschen komplexer, indem die halt erstmal wieder in die Zentrale gefahren sind und da halt am Computer erstmal ewig rumgetippt haben. Und danach sind die halt wieder in Aktion getreten.
Nee, so, also im Hörspiel klingt es so, als wären sie aus dem Haus und wären direkt los.
Ja, in dieser Folge hatte auch ausnahmsweise einer von denen mal Akku und Netz, um sofort zu googeln.
Aber auch nur einer Akku, weil als Bob dann später wiederkommt, sagte er, ich konnte euch nicht anrufen. Der Akku war leer.
Ja, ein Wunder am Tag reicht.
Oh, die
wir wollen ja nicht übertreiben.
Die brauchen wirklich dringend Powerbanks. Ganz dringend. Und so Portable WLAN, so einen kleinen, so einen Cube.
Nee, für den Käfer. WLAN-Router für
WLAN
MG.
Im Käfer. Das finde ich gut.
Oh Gott. Wahrscheinlich können die das Ding so alt, da kannst du nicht mal ein Handy aufladen mit über einen Zigarettenanzünder, weil das ist so alt, dass es nicht mal einen Zigarettenanzünder gibt.
Bluetooth ist nicht.
Nee, ja. Da kannst du auch nur Radio über ganz altes UKW hören. Da hast du, sobald du 5 Kilometer von dem Masten entfernt bist, hörst du nichts mehr.
Deswegen ist das Radio auch nie an. Hört man ja auch nie.
Ja gut, die drei, aber das sind glaube ich auch so eine Kombi, da brauchen die kein Radio. Ich kann mir Autofahrten mit denen schon ziemlich lustig vorstellen. irgendwie. Ich glaube, das ist könnte ähnlich lustig werden wie so Autofahrten, wenn man zur Fachschaftsfahrt fährt oder so. Ich glaube auch, das könnte...
Ja, aber da fehlt uns ja so ein Radiosprecher wie Justus, der halt dann so einen monotonen Vortrag 3 Stunden halten kann. So als
wir sind alle Journalisten.
Ja, aber also wir sind halt nicht so Klugscheißer. Wir ja, wissen gut, dann, halt nicht so viel.
Du kannst ja irgendwas recherchieren für die Autofahrt.
Das ist ja Annas Job.
Stimmt.
Ich bin ja nur für den. Aber Anna muss ja eventuell fahren, wenn sie.
Ich bin das Recherche-Fragezeichen. Ja, ja.
Wir werden sind noch ganz andere Themen. Wir müssen bei der Fachschaftsfahrt eine Folge hochladen. Für mich.
Boah, auf. Nee, wir müssen da eine aufnehmen.
Wir nehmen da auf garantiert keine Folge auf der Fachschaftsfahrt auf.
Erste Folge im Ausland.
Gut. Da können wir Diamantenschmuggel machen, weil sie in der Land spielt.
Einmal ein Special, bitte.
Oh Gott.
Und alle dürfen mitmachen.
unser Hintergrund.
Wir nehmen einfach einzelne Schnipsel auf von den Menschen, die mitfahren. Oh, und Gott. Das wird unsere Folge. Alle, die da Fragezeichen hören dürfen, einen Satz sagen.
Ja gut, das werden
ja aus unserer Truppe sind das vielleicht.
Nicht viele Leute leider.
Das stimmt, aber vielleicht finden wir ja noch andere.
Mit anderen Menschen sprechen wir nicht. Nein.
wir sind ja anders. Ja, na gut, die sind ja hier anders zum Glück. Justus und Peter, die sprechen ja mit anderen Menschen. Deswegen nochmal zurück jetzt zu der Folge, bevor wir uns hier noch irgendwo in Niederlanden verrennen.
Das stimmt allerdings.
Wobei man sagen muss, ich kann mir das bei Peter auch irgendwie nicht so vorstellen, dass er da so gerne, ach ja, ich bin klingelig.
Der wurde von Justus auch ein bisschen gezwungen.
Ich glaube auch, ich habe irgendwie aber so das Gefühl, Peter macht's dann, weil es halt nötig ist. Er ja. ist so jemand, der macht dann halt die Sachen, wenn sie nötig sind.
Er opfert sich.
Genau.
Und trifft ja direkt dann auf ein paar unliebsame Nachbarn.
Wollen wir jetzt deine Buchszene einfügen, weil ich glaube, wir lernen wirklich in dem Hörspiel nur den einen kennen, der sich drüber aufregt, dass er immer die Chicken-Werbung zitiert.
Vor allem ich mir auch nicht vorstellen kann an diesem Hörspiel, dass man da groß was gekürzt hat irgendwie, außer aus dem Buch raus.
Ja, nur so Mini-Sachen, die nicht wichtig sind.
Deswegen machen wir jetzt hier die Buch.
Ja, aber es ist halt nur eine kurze Szene.
Ja, egal, vielleicht haben wir noch eine zweite.
Ich finde den mit der Schrotflinte sehr lustig jetzt schon. Da brauche ich genauere Infos zu.
Okay, kriegst du. Also erstmal die treffen dann erstmal diesen einen bisschen jüngeren, dickeren Nachbarn, der sich halt aufregt, dass der immer da diese Werbung da quatscht und im Baum sitzt, während der halt Feierabend hat und nach Hause kommt und sich ausruhen will.
Ist das der mit der Soße? Ist das in dem Buch auch groß?
Ja.
Mit Soße? Ich fand das so gut, wie er das gesagt hat. In dem Hörspiel ist das wirklich so, er zitiert
ja, ja. die Werbung. Ja, der war richtig fertig mit den Nerven.
Also ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn der selber in der Pfanne landen würde. So ja, mit ja. Soße. Dieser Zusatz war auch einfach viel, viel zu gut.
Mit Dripping Chicken.
Vom Manuskript ins Mikro, Buch versus Hörspiel.
Jedenfalls, und dann gehen die halt so ein paar Häuser weiter, da kommt so ein Rentner dann mit Schrotflinte raus.
Aber die sind schon getrennt.
Nee, da sind die noch gemeinsam, bei beiden.
Im Hörspiel klingt es nämlich so, als hätten die bei den ersten zusammengebracht und hätten sich dann schon aufgeteilt.
Nee, das ist halt kurz danach, da sind die aber noch gemeinsam. Da kommt halt erstmal so ein älterer Typ, vielleicht 70, 80 irgendwie dazwischen, der kommt raus und legt erstmal ganz nett an. Sagen die halt, warum die da sind und dass sie den Papagei suchen und schon holt er seine Schrotflinte raus, wird richtig sauer und sagt, wenn er den Vogel halt wieder sieht, dann knallt er den ab, weil der halt immer auf die Fliesen kackt. Natürlich immer dann, wenn da gerade geputzt wurde.
Das finde ich
gut. Das ist halt dann nicht ganz so optimal.
Haben sie noch weitere Nachbarn getroffen, bevor Bob zurückgekommen ist?
Ja, nur das Kind.
Das kommt auch nicht mehr im Spiel vor.
Echt nicht?
Nee.
Kein Kind.
Ich glaube, Janek oder Janek hieß der.
Erzähl mal, was passiert denn mit den Kindern?
Also Justus, da sind die halt schon aufgeteilt, weil die halt herausgefunden haben, dass halt der Vogel scheinbar nur auf der linken Seite der Häuser immer lang geflogen ist. Deswegen hat Justus Peter halt dahin geschickt, wo der Vogel nicht war, weil er halt selbst dann bei den spannenden Sachen weitermachen will. Und dann trifft er halt im Vorgarten einen kleinen Jungen, der gerade einen ausgedachten Brand als Feuerwehrmann löscht. Und da geht er halt dann hin und fragt den erstmal aus. Das ist halt die Szene, nachdem die diesen komischen Football gefunden haben bei dem netten älteren Ehepaar, wo dann der dicke Amor-Engel Peter abgeknutscht hat. War das im Hörspiel auch so?
Nein.
Okay.
Was für ein Amor-Engel? Du musst mal ein bisschen.
Ich hole weiter aus. Okay. Gab es im Hörspiel diese verkleideten Leute?
Nein.
Nein.
Warum ist denn dann das Haus überhaupt auf dem Cover? Das ist halt eigentlich nur mit diesen verkleideten Leuten erklärbar. Okay, dann hole ich jetzt mal weiter aus.
Siehst du, dann passt es so, dass wir jetzt die Szene hier eingebaut haben.
Das ist eigentlich eine der geilsten Szenen dieser ganzen Serie, die es hier gab, mit diesen verkleideten Leuten.
Die haben sie
aus dem Hörspiel rausgenommen.
Ja, keine Ahnung, scheinbar ist ja so, wenn ihr die nicht kennt.
Die
also,
doch bei Kreaturen der Nacht einfach mit aufzeichnen können, schon die Sprecher.
Das stimmt.
Also jedenfalls, die gehen halt zu diesem netten älteren Ehepaar, dann finden die da halt so einen Football und die älteren Leute denken halt auch, die kommen, um den Football abzuholen, weil der ist halt irgendwie im Garten gelandet und hat eine Vase kaputt gemacht. Oh. Alles kein Problem. Die waren auch noch nett und haben den denen gegeben. Aber die beiden kannten den natürlich nicht. Dann sind die halt dann irgendwann wieder gegangen, weil die Türklingel war ja auch nicht Big Ben. Das heißt, die sind halt auch erstmal raus aus dem verdächtigen Kreis. Und sobald die auf der Straße sind, entdeckt halt Peter auf diesem Football, der recht teuer ist, so ein 100-Dollar-Football, ein rotes Herz mit Lippenstift drauf. Und schon kommt da dieser komische, dicke Mann mit der Soße, dieser ein bisschen bösere Typ, als Amor verkleidet, schnappt sich den Ball, gibt Peter dann einen Kuss auf die Backe und schreit auch einen lateinischen Satz und rennt dann weg.
Der Typ mit der Soße?
Ja.
Der Soßennachbar? Ich dachte, der wäre voll der Grießkram.
Das sind die auch, das kommt noch. Dann gehen die halt zu diesem Jungen, treffen halt den, der sagt denen, dass der böse Mann, also dieser komische Soßenheini, in so einem Dunkelhaus ist, mit noch anderen bösen Männern. Das ist das Haus, was auf dem Cover hier drauf ist. Eine alte, verfallene Villa.
Ach, lol.
Deswegen, um mal ein bisschen vorzugreifen, in der nächsten Nacht gehen die halt dahin, während Bob dann die Nachbarn observiert, weil die halt denken, das könnte ja vielleicht damit zusammenhängen mit dem Projekt von Mrs. Bowman. Die schleichen sich also spätabends in das Haus rein und entdecken prompt zwei Menschen als Blumen verkleidet. Und diese Blumen, die diskutieren, welche Blume denn die schönste in der Nachbarschaft ist. Also die ganze Zeit, du bist die schönste Blume. Nein, du bist die schönste Blume. Nein, du bist die schönste Blume. Dann geht die Tür auf. Der ältere Typ kommt rein mit seiner, also ohne Schrotflinte, aber halt der Schrotflintentyp, als Schmetterling verkleidet. Der schreit dann das ganze Haus, Schmetterlinge lieben Blumen. Und die Typen von oben schreien, und Blumen lieben Schmetterlinge.
Das ist alles. Das klingt irgendwie.
Das war ein bisschen.
Ganz creepy.
Das war sehr creepy. Dann stellt sich halt am Ende raus, bei diesem netten Ehepaar, die wissen halt auch davon Bescheid, die sagen den Jungs halt, das ist halt so ein Erbstreit von den Nachbarn, weil irgendein reicher Nachbar, dem dieses dunkle Haus gehört hat, als es noch schön war, der wollte da ein Kinderheim bauen. Dann, also weil der reich war. Aber die Nachbarn haben das mit vor Gericht irgendwie gestoppt mit irgendwelchen Begründungen, weil das halt so versnobte Bonzen sind, die halt nicht so Problemkinder im Viertel haben wollen. Und dann ist dieser Mann halt krank geworden und gestorben, aber hat im Testament dann noch verfügt, dass die einen Monat lang seine lieben Nachbarn halt so Liebe und gute Nachbarschaft spielen müssen. Zwar nach einem genauen Skript. Also als Blumen, Schmetterlinge und Amor verkleidet. Sie sollen halt Liebe unter die Leute bringen.
Aber müssen die ja nicht.
Nee, aber das, der Punkt ist, wenn die das machen, dann kriegt jeder von denen $10,000. Und der Witz ist, dieser reiche Mann hat halt auch im Testament verfügt, dass es einen Kontrolleur gibt, aber niemand weiß, wer das ist. Das heißt, die bespitzen sich alle gegenseitig, weil die Angst haben, wenn die ihre Aufgaben nicht machen, dann auch kein Geld kriegen.
Weil wurde aufgelöst, wer der Kontrolleur war?
Es gab keinen, war der Clou. Der hat die alle verarscht, weil die halt sich gegenseitig alle überwacht haben, alles richtig zu machen. Und der Witz am Ende ist, bei diesem Testament...
Es gibt keiner Geld, oder was?
Doch, es gibt Geld, aber nicht US-Dollar, sondern liberianische Dollar. Und die sind halt nur das 20-fach weniger wert als US-Dollar. Das heißt, jeder hat nur 500 Dollar dann anstatt 10.000 bekommen.
Oh mein Gott.
Das kam im Buch gar nicht, im Hörspiel gar nicht vor.
Nein.
Aber dann ergibt dieses ganze Cover ja eigentlich gar keinen Sinn, weil das ist halt dieses Dunkelhaus.
Aber die können ja im Hörspiel nicht an das Cover nehmen als im Buch.
Nee, aber es ist halt schon schade, weil das war einfach so eine lustige Szene. Es war das halbe Buch gefühlt.
Alter, das klingt ultra wie so eine, weiß ich nicht.
Wie so eine Liebessekte.
Ja, es klingt irgendwie ganz gruselig.
Ich dachte einfach, das wäre das Haus hier von Kendra.
Ja, nee, ich glaube, die hat ein bisschen mehr Geld.
Nee, das war, einfach,
ja, das war halt so ein Abbruchhaus, da soll halt ein Kinderheim hin. Das Kinderheim wird am Ende auch gebaut, weil dann das Gericht doch nochmal verfügt hat, dass das alles zum Guten geht.
Was ist denn in der ganzen Buch passiert? Ich dachte, die haben da nichts ausgekürzt gefühlt.
Das hat ja
aber dann wäre es ja sehr cool, weil das Buch war halt schon auch ein Hauptteil damit beschäftigt, dass die halt dieses Haus observieren, weil die halt erst gedacht haben, das wäre diese Gangsterbande. Justus' Regel war ja auch...
Mit dem Hörspiel
also im Hörspiel kommt das Gefühl zuvor, als wäre es alles an einem Tag passiert.
Ja.
Das waren aber schon so 3 Tage ungefähr. Justus.
Ja, das geht aber doch gar nicht.
Warum?
Weil dann ist ja die Deadline schon abgelaufen.
Ja, im Buch war das ja so, dass die dann halt deswegen in Eile waren und deswegen halt die Jungs dann auch so schnell aus dem Weg räumen wollten. Na gut, dann waren es vielleicht 2 Tage, die waren halt dann aber verspätet. Das waren
nur 1,5 Tage Zeit nur.
Aber es war auf jeden Fall. Okay, hier, wir werden gerade durch Geräusche hier.
Wir werden abgebrochen. Abgedenkt.
Irgendein Hornissennest im Garten oder so. Naja, wie dem auch sei, gut, dann waren es auf jeden Fall war länger als 1 Tag.
Spannend, weil im Hörspiel ist es wirklich gefühlt 1 Tag, wo das alles passiert.
Ja gut, dann wurden auch 40 Seiten aus dem Buch dann rausgekürzt mit diesen Schmetterlingstypen und Amor.
Was ist das denn?
Das sind Kinder.
Vielleicht sind es Kinder draußen.
Ja, dieser.
Aber das klingt trotzdem.
Das ist der liebe Yannick.
Das klingt aber wie so ein Kind, was so auf so einer Spieluhr aufgezogen wurde und jetzt dreht sich die Spieluhr gerade ab, so.
Ja.
Ja, wer weiß, was hier so abgeht.
Jetzt ist es weg. Okay.
Anna, das sind deine Nachbarn.
Ja, ich weiß es doch auch nicht.
Vielleicht ja auch keine Blumen Ahnung. Und Schmetterlinge.
Das Kind spielt Amor, hä?
Hey, Justus' Regel war ja auch, skurrile Gangster können es ja auch sein, das hatten die in ihrer Laufbahn ja auch öfter. Also auch kleinere Anspielungen an so Folgen wie der unheimliche Drache oder so. Weil Peter denkt halt, die können es nicht sein, weil die halt so dumm gar nicht sein können, sich so aufmerksam zu verhalten. Aber Justus sagt halt, je skurriler, desto verdächtiger.
Hast du jetzt dann, welcher Fall war dann jetzt noch der?
Ach so, ja, kann man auch noch direkt abarbeiten am Anfang, nämlich der tanzende Teufel. Weil die ersten drei Seiten des Buches, die haben halt, die sind nicht wichtig für den Fall. Weil da ist halt so ein kleines Kind, das randaliert immer auf dem Schrottplatz, weil die Mutter da einkaufen geht und dieser Junge ist einfach ein bisschen nicht erzogen. Dann geht halt Justus in das Kostüm des tanzenden Teufels, was die irgendwie in der Zentrale noch rumfliegen haben, in irgendeiner Kiste. Ich weiß auch nicht warum. Geht halt dann raus und erschreckt den nachhaltig.
Auch noch Justus.
Und dann ruft halt Mrs. Bowman erst an, als Justus wieder da ist.
So.
Und das da gibt's
ist
halt,
ja ganz wild.
Und da ist halt auch so ein unnötiger Fehler drin, da kommen wir halt gleich zu.
Was
das ist ein echter Fehler. Aber
was hat denn dieses Buch mit Kostümen?
Wer hat das geschrieben?
Auch nur das
Henrik Buchner.
Henrik Buchner.
Der schreibt ja eigentlich immer gute Bücher, deswegen war das jetzt vielleicht so ein kleiner Ausrutscher mit diesem Skurrilen.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Ausrutscher ist. Ich hätte da, glaube ich, Spaß dran gehabt, das zu lesen. Aber
das war auch richtig lustig. Also es war schon echt eine der besten Szenen, die es je gab.
Das ist krass. Warum nimmt man das im Hörspiel raus?
Dann war das Hörspiel aber recht kurz, oder? Weil so viel ist ja nicht drumherum dann passiert.
Das war eine ganz normale Hörspiellänge, so 1,20 oder so. Hm. Gute 2 Stunden eigentlich ging das. Können wir nachgucken, wie denn das ist.
Weil das Buch an sich hat auch schon 10 Seiten weniger als normalerweise. Das heißt, das Buch war auch schon kürzer. Und wenn man halt dann noch diese ganzen Verkleidungssachen rauskürzt,
also ich weiß nicht,
ist das
also
schon
ich,
kurz.
Mir kam das gestern beim Notizenmachen auch irgendwie kürzer vor, das Hörspiel. Aber ich glaube, das war es letztendlich nicht. Also eine Stunde oder so geht das schon mindestens.
Naja, dann haben die vielleicht die Szenen einfach ein bisschen in die Länge gezogen da in den Häusern.
Ja gut, die haben ja auch überall so Clarifications reingepackt, wie mit dem Sittich.
Ja,
ich hätte auch gesagt, eine gute Stunde, bisschen mehr, ja. Ja, wild.
Gut, dass wir das jetzt da eingebaut haben.
Ich glaube, wir reden eigentlich quasi im Prinzip über 2 verschiedene Folgen, wenn man mal so.
Ja, gefühlt ja.
Und die eine halt finden nur wir uns denn jetzt wieder an der Stelle, dass Bob dann.
Bob ist beim Institut jetzt.
Ja, das wird ja auch nur, das erzählt er ja nachher.
Ach, das ist auch nur erzählt. Ja, dann mache ich das auch noch direkt, aber im Buch ist halt Bob ja auch live. Gibt sich da dann als Biologieschüler oder je nachdem Student, je nachdem, keine Ahnung, im Buch halt als Schüler aus, weil er vom Wachmann geschnappt wird.
Mhm, genau, ja, das erzählt er hinten.
Er schleicht halt da an diesem Eingangsportal von Alcoturn rum und zupft halt irgendwelche Grashalme daraus als Alibi. Dann kommt aber dieser Reginald-Wachmann. Okay, die Tür bricht hier gleich aus.
Nein, das ist nicht die Tür. Ich habe noch ein zweites Tier vergessen, was ihr hören könntet. Die Schildkröte. Falls sie zu laut wird, lasse ich sie gleich laufen.
Oh, ist gut. Bist du wieder wach oder lebt
ja,
die wieder?
Ja, die ist wieder aus dem Winterschlaf back.
Oh. Und sie auch. Und sie sind auch schon wieder draußen.
Aber die ist bei uns noch nicht draußen, weil es nachts zu kalt war. Deswegen
ja, uns
ist sie noch bei uns
halt
drin.
Im Häuschen.
Ja, da basteln wir gerade noch dran. Egal, okay. Wir schweifen ab. Also ihr könntet auch noch eine Schildkröte hören.
Schildkröten sind grün, Gras ist auch grün. Dann machen wir den Bogen zur Farbe grün, weil Bob hat ja dann so ein paar grüne Grasstängel in Plastikbeuteln. Deswegen glauben dem halt auch dieser Grover und dieser Wachmann Reginald, weil er halt dann sagt, das ist irgendeine besondere Pflanze. Sagt sogar Reginald, das sieht doch aus wie normales Gras. Und das war halt auch schon ein lustiges Hin, weil das war halt auch normales Gras. Aber die waren halt dann irgendwie so überzeugt von Bob, dass sie ihn halt wieder laufen lassen
haben. Waren die auch noch verkleidet?
Nein. Ja gut, Wachmann-Uniform und halt Doktorkittel. Aber sonst
das ist,
war das normal.
Also, das Klee ist ja.
Es ist komplett anders.
Hat Henrik Buchner auch Kreaturen der Nacht geschrieben?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, Ben Nevis eher.
Ich muss dazu sagen, Kreaturen der Nacht finde ich.
Ist eine schlechte Folge.
Ich mag die irgendwie. Ich habe die auch schon ein paar Mal öfter gehört, auch mit Absicht öfter gehört. Ich mag das Erdbeersenf-Kaum. Aber dazu kommen wir, wenn wir die besprechen. Aber die ist wirklich, ich mag die.
Die Folge war halt auch einfach creepy und cringe. Ja. Die war einfach komisch.
Ja, ich mag
die. Die war außerhalb der Reihe irgendwie.
Egal, wir schweifen gerade viel
also
zu sehr weiß, und viel zu viel
dann ab. Dann fährt halt Bob wieder zurück zu Justus und Peter und es wird halt dann
aber
alles ausgetauscht. Ja, zurück gut. Zu Mrs., also nicht zu Miss Bowman, aber
in die Straße.
Genau, in die Straße. Und dann wird es halt Abend, die sehen halt die Schmetterlinge und Engel und alles mögliche in dem Haus.
Ach so.
So rum ist das, okay.
Ja, genau. Bei uns geht es jetzt quasi weiter mit, die gehen dann zum Haus der Verbrecher direkt.
Ja, das ist am nächsten Tag.
Nö, das passiert ja dann, wenn Bob bei uns ankommt. Ja. Dann gehen die zu dem Haus.
Dann haben die den Abend komplett gestrichen.
Zeigen Bob dann quasi einmal, wie das funktioniert.
Ja.
Und hätten sich danach wieder aufgeteilt, zu dritt dann.
Ja, okay.
Und wenn wir gehen sie dann dahin, klingeln dann da. stellen aber fest, okay, die Klingel passt wieder nicht. Und dann macht der Herr Shriver, macht dann auf. Und eigentlich wirkt es auch erstmal so, als wenn das auch wieder nette, ältere Herren einfach... Herren. Herrschaften, das war das, was ich
gesucht habe. Ja, okay. Ich hätte denen auch niemals zugetraut, dass die irgendwie böse sein können.
Die sind auch schon 70, aber total sportlich noch. Ja. Hat mich auch überrascht.
Kurz bevor wir es komplett übergehen, Bob hat natürlich auch noch, während er auf dem Filmgelände war, Recherche betrieben und hat seinen Vater angerufen und jemanden aus der Wissenschaftsredaktion ranbekommen, der ihm dann erzählen konnte, was denn diese Firma bzw. dieser eine Doktor in der Firma denn macht.
Grover Gilchrist.
Genau, ja.
Einfach an Land Rover denken.
Ja.
Land Rover.
Den Namen habe ich schon wieder irgendwie über Bord geworfen. Nee, aber die finden dann auf jeden Fall noch raus, dass irgendwie diese Firma bzw. die Nachbarfirma mit der NASA zusammenhängt und dass irgendwie ihre Klientin wahrscheinlich für Aeronautik und Raumfahrt zuständig ist und dann irgendwie mit Satelliten arbeitet, die dann aber für die NASA arbeiten. Das wäre noch wichtig, glaube ich.
Das stimmt.
Dann können wir jetzt also wirklich zu den Shrivers gehen.
Zu den
und dann
netten
wird's jetzt
älteren Ehepaar mit den Teddybären. Mhm. Gab es die im Hörspiel auch?
Die Teddybären gab es natürlich im Hörspiel auch. Natürlich. Die Teddys.
Wir haben auch ein kleines Regal mit Teddys im Wohnzimmer.
Oh süß, aber ich glaube, die waren ein bisschen unheimlicher im
Ja, es wirkte auch ein bisschen erdrückender, nicht so ein kleines Eckregal.
Nee, die hatten sogar Bilder von denen an den Wänden.
Von den Teddys?
Ja.
Oh Gott.
In irgendwelchen Posen, also als Schachspieler oder das Mögliche.
Das also Fotoshooting mit Teddys, naja.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal alles nett, die unterhalten sich ganz nett mit denen über den süßen Vogel und dann kommt auch seine Frau noch dazu. Und es ist eigentlich ein ganz nettes Gespräch.
Gibt sogar Limo.
Genau, ja, da kommen wir dazu. Sie wollten ja eigentlich schon wieder gehen und dann gibt es zum zweiten Mal in der Folge Limo.
Ja. Und das kam mir dann auch komisch vor. Da kamen mir die beiden das erste Mal ein bisschen seltsam vor, weil sie so vehement darauf bestanden hat, dass sie erstmal jetzt die Limo trinken und vor allen Dingen, wie sie darauf besteht. Weil eigentlich sind die ja alle schon im Gehen im Begriffen.
Ja.
Und sie so, nein, halt, stopp. Als wäre irgendwas ganz Furchtbares passiert. Ihr müsst jetzt noch Limo trinken. Und da kam sie mir das erste Mal seltsam vor, auch beim ersten Mal hören schon, wo ich noch nicht wusste, was jetzt passiert.
Guter Riecher.
Denn dann trinken sie die Limo und dann wird es so ein bisschen schummrig und Bob guckt nochmal durch die Bilder an und erkennt eben Grover Gilchrist zwischen den beiden an der Wand. Und dann denkt er, irgendwas stimmt doch hier nicht.
Das findet Cleo auch.
Ach süß.
Ich glaube, ich nehme sie gleich einmal raus und lasse sie laufen, dann ist sie nicht so laut.
Ach, lass sie ruhig Krach machen.
Kühlfrank war schlimmer.
Wollte gerade sagen. Nee, und dann,
jedenfalls genau. Der ist halt irgendwie mit den beiden verwandt, der liebe, wie heißt es,
Grover Gilchrist.
Ja, Grover. Einfach der komische Mars-Rover.
GG.
Ja, der ist halt irgendwie der Neffe von diesen beiden netten älteren Herrschaften, die am Ende aber gar nicht so nett sind, wie man an der Limo jetzt auch sieht.
Denn dann werden sie betäubt.
Tja, Bob ist mal wieder K.O., diesmal nicht erschlagen, aber betäubt.
Aber alle drei betäubt. Sind K.O. erstmal.
Das stimmt, aber auch Bob.
Bob auch am stärksten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es im Buch auch so ist, aber in dem Hörspiel sieht Bob dann kurz bevor er wirklich in diese tiefe Ohnmacht fällt, sieht er doch, wie die irgendwie da so diesen Draht rausholen und so,
das
eine,
Peter, glaube ich.
So eine Säge. Ich dachte, das wäre Bob gewesen.
Kann auch sein. Also im Buch war es Peter.
Vielleicht war es auch Peter? Ich weiß nicht. Aber das ist ja super creepy. Stell dir mal vor, du
man denkt, man wird jetzt
eine langsam ohnmächtig. Eine Kettensäge.
Ja.
Das klingt so. Jetzt werden,
also im Buch war es nur eine, da wurde nur Säge gesagt.
Nee, eine Kettensäge. Das klingt so wie, ja, jetzt werden wir einfach abgeschlachtet.
Hilfe. Ja, und wichtig, auch die Uhr kommt auf einmal.
Oder Heckenschere.
Ja, stimmt, die Heckenschere war.
So eine große, riesige Heckenschere.
Ja, ja.
Das ist aber irgendwie.
Ja, es kommt irgendwie komisch auch, doch.
Dann kommt ja doch noch die Uhr, die ja auch wichtig ist, mit dem schiefen Big Ben-Ton.
Mit dem schiefen Big Ben-Ton?
Weil es war halt die Wanduhr und nicht die Türklingel. Und da hat Justus sich halt total verrechnet.
Und ärgert sich da auch sehr drüber.
Und ich finde die Ohnmachtsszene mal nebenbei, also erstmal wie die geschrieben ist und wie die auch dann hinterher vertont wurde mit dem Einspieler, ich finde die tatsächlich richtig gut. Also ich kann mir da gut vorstellen, wie jemand in Ohnmacht fällt.
Einspielerbeauftragte.
Ja, genau, die Einspielerbeauftragte wieder. Ich finde den Einspieler da irgendwie gut. Ich weiß nicht, der macht gut dieses Feeling von, wenn man so ganz langsam irgendwo abdriftet und nichts damit bekommt, aber das einen schon so leicht, nicht panisch gemacht hat, aber so unbehaglich irgendwie.
Ja, finde ich auch. Ich fand dann, werden sie ja wieder wach im Keller, wo sie eingeschlossen sind. Erst noch inklusive Bob, also quasi zu dritt. Justus wieder, Bob sind da eingeschlossen.
Nur Bob kriegt leider nicht sehr viel mit, weil der halt scheinbar der leichteste und kleinste von denen ist. Wusste ich bisher auch nicht, aber.
Das wäre der kleinste.
Dachte ich auch, aber da wurde halt gesagt, Bob ist
der kleinste. Zwar nicht der leichteste, aber.
Ja, und der ist halt noch völlig weg.
Sollen die dann halt mit richtig fetten Handschuhen und halt eben Draht gefesselt sein, dass sie auf jeden Fall auch sich nicht gegenseitig befreien können? Bob wird dann als Geisel mitgenommen. Und die anderen beiden, Peter und Justus.
Peter und Juppie.
suchen dann nach Lösungen, wie sie sich befreien können. Und das geht mehr als krachend schief.
Oh ja, weil auf einmal sind die in akuter Lebensgefahr.
Genau, denn sie sehen oben so ein altes, rostiges Rohr und Peter versucht dann da irgendwie den Handschuh kaputt zu machen und reißt dabei aber das Rohr aus der Wand.
Ja, zu kräftig, der gute Peter.
Und dadurch kommt plötzlich ganz viel Wasser in den Raum.
Genau.
Ja, so hört sich das wahrscheinlich auch an.
So hört sich das, als das Rohr aus der Wand kam. Dann sprudelte das Wasser rein und Peter hatte kurz Angst, jetzt werden wir ertrinken. Und dann sagte Justus, nein, es wird noch schlimmer. Denn die einzige Lichtquelle im Raum,
stimmt,
die hatte ein sehr kaputtes Kabel. Sie ging ja, aber das Kabel war kaputt. Und das führte dazu, dass natürlich, wenn da das Wasser drankommt, gibt es einen mächtigen Stromschlag. Und ich glaube, das ist auch noch unangenehmer, als zu ertrinken.
Weil Peter hat ja schon Erfahrung mit Stromschlägen im Wasser. Ich sag nur Meister des Todes.
Das stimmt, aber da ist er nicht gestorben.
Das stimmt, also vielleicht kann er es ja nochmal überleben. Hat einfach ein Schutzengel.
Und Justus reflektiert auch nochmal kurz, ne? Hier, er sagt, er sei gedanklich blockiert gewesen. Reflektiert er nochmal ordentlich, wie er auf die Big Ben-Klinge gekommen ist, auch in dem Keller.
Ja, ja, das lässt ihn nicht mehr los. Selbst wenn er gleich vielleicht stirbt, das muss er noch klären. Ja.
Und ich fand die Aussage von ihm mit: Wir haben sowas bis jetzt immer überlebt. Warum sollten wir jetzt sterben? Fand ich sehr sympathisch.
Im Buch sagt einfach nüchtern: Statistik, Peter. Wir schaffen das.
Statistik haben wir morgen. Egal.
Oh je.
Egal. Zurück zum Thema.
Auf jeden Fall können sie sich dann aber befreien. Und zwar ganz, ganz crazy, weil dann irgendwann die Handschuhe so nass sind und das Rohr dann ja auch ganz spitze Kanten hat, können sie dann an diesem Rohr sich dann doch befreien. Beziehungsweise Peter kann sich befreien, befreit dann Justus und dann ziehen sie schnell den Stecker aus der Steckdose, damit bloß diese Lampe nicht noch ganz viele schlimmere Dinge anrichten kann. Und Ende vom Lied ist dann, dass sie ganz crazy die Schlüssel da rauskriegen, weil Justus sieht sein T-Shirt aus, will man auch nicht sehen. Und dann legt er das unter der Tür durch, weil der Schlüssel steckt nämlich.
Echt?
Und damit,
ja, okay, dann muss ich gleich nochmal was zum Buch anmerken. Red mal ruhig weiter.
Damit fällt nämlich dann der Schlüssel auf das T-Shirt, weil er mit dem Draht den Schlüssel da rauskriegt. Und dann kann er den mit dem T-Shirt unter der Tür wieder reinziehen und so kommen sie raus.
Ach, wie langweilig. Das im Buch steckte der Schlüssel nicht. Das heißt, Peter musste sich erstmal, da war noch eine andere Tür zum Glück unten im Keller. Peter musste also erstmal sein ganzes Gewicht gegen die Tür drücken, damit die aufgeht, damit das Wasser erstmal verteilt wird im anderen Raum. Damit die mehr Zeit haben, nach Fluchtmöglichkeiten zu suchen. In dem anderen Raum sind aber zum Glück Werkzeuge von dem Ehepaar. Das ist irgendwie kein Hobbygärtner, Hobbyschreiner, was auch immer. Und da entdeckt er eine Axt an der Wand. Und mit dieser Axt kann er die Tür dann oben aufbrechen und die kommen da raus. Also einen Schlüssel haben die mitgenommen. So dumm sind die dann nicht gewesen im Buch.
Die Schildkröte guckt uns gerade an. Die hängt an der Scheibe und guckt weird.
Hallo Schildkröte.
Und ist abgestürzt. Cleo, wie alt die ist?
Ja.
Die dürfte so, die dürfte 10 Jahre älter sein als ich oder so.
Krass, ist aber noch jung für eine Schildkröte.
25, 30, 15, 5 bis 10 Jahre älter als ich. Das müsste eigentlich
hinkommen. Das ist sehr jung für eine Schildkröte.
No.
Ja, die hat noch ein paar Jahre.
Süß.
Unsere sind, glaube ich, so 12, 13.
Ja.
Also noch deutlich jünger.
Also zurück zum Buch. Schildkröten mögen ja auch Wasser und Justus und Peter sitzen im Wasser. Also nochmal den Bogen zurück zum Buch. Die kommen da jetzt so raus, indem Peter halt einfach ein bisschen Gewalt anwendet. Und nichts mit Draht und Schlüssel.
Spannend. Ich fand dann die, kommt ja der Schwenk rüber zu, wie sie zu dieser, okay, Anna,
geht lass die Schildkröte frei.
Aber wir können über diese Szene jetzt nicht reden, weil ich glaube, wenn es um Bob geht, muss Anna dabei sein. Anna,
dann reden wir nochmal über die Szene, wo Justus da in diesem Hobbykeller hinter Peter die Tür aufbricht.
Ja.
Weil Justus ist trotz dieser Lebensgefahr richtig begeistert von diesen Werkzeugen. Also der ist richtig erstaunt. Boah, die haben hier ihr Hobbylabor, ihre Hobbywerkstatt. Boah, ist das cool. Das passt halt überhaupt nicht, weil die sind halt immer noch in Lebensgefahr. Das Wasser ist zwar gesunken, aber es steigt ja wieder. Und Justus kommt dann da an mit, oh, das ist ja interessant, hier gucke ich mich mal erstmal um. Der entdeckt auch die Axt nicht, weil das muss Peter halt machen, weil Justus irgendwelche technologischen Schraubenzieher da anguckt. Das heißt, Justus ist halt dann wieder in seiner eigenen Welt.
Das ist ja Wahnsinn.
Ah, die Schildkröte ist auf dem Boden jetzt. Anna wieder auf ihrem Platz.
Ja, guck mal, ist doch, das ist spannend. Das ist, kann man, naja, auf jeden Fall, können wir jetzt dann doch über die Szene sprechen.
Genau, ich bin weg, die Schildkröte ist draußen, die erkundet jetzt unser Wohnzimmer, wir müssen alle auf unsere Füße aufpassen, aber sie ist jetzt wenigstens stiller.
Die ist groß, ne? Unsere ist kleiner. Oder unsere sind kleiner. Es geht um Bob. Bob-Szene, denn dann, wenn sie sich auf den Weg machen, wo er als Geisel quasi mitgenommen wird in Richtung
Alcatron.
Genau. Mit dem Polizisten auf dem
Motorrad. Ja. Genau, die Szene wollte ich nämlich, auf die wollte ich hinaus.
Und ich finde es so lustig, wenn man sich das vorstellt, wie Bob irgendwie so an der Scheibe hängt, noch so halb mitgenommen. Und der wollte ja, also er sitzt jetzt mit diesem Ganove im Auto und muss irgendwie da rauskommen. Er wollte sich irgendwie befreien. Und das macht er, indem er so eine Highway Patrol sieht auf dem Motorrad. Und versucht dann irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen und zeigt denen mal eben schnell den Mittelfinger. Und dann werden sie natürlich rausgezogen, weil da irgendwie so ein seltsamer Junge am Fenster hängt und den Mittelfinger zeigt. Und die Ausrede von den Ganoven ist dann, er hatte eine Knie-OP, deswegen kann er auch nicht aussteigen aus diesem Wagen und irgendwie Rechenschaft stehen, sondern er muss da sitzen bleiben und er ist auch noch ein bisschen neben der Spur. Und wie Bob das spielt und dann irgendwie diese Beleidigung noch
raushaut. Aber die Beleidigungen sind so Mickey-Maus-Schimpfwörter, habe ich das Gefühl. Ja, sind es
auch. Aber auch wie er die sagt und betont, es ist viel zu lustig gewesen wieder.
Es war gut gespielt. Ich muss aber sagen, er hätte in der Situation einfach sagen müssen, ich wurde gerade von denen entführt.
Ja.
Das habe ich auch
gemacht. Hat er ja versucht im Buch, aber da war der Polizist schon wieder
mit. Ach, hat er.
Ah, nee, weil das hat er in Hörspiel gar nicht gemacht. Ich hatte mich gewundert, warum tut er jetzt so, als wäre er besoffen oder als hätte er irgendwie, als wäre er leicht.
Er spielt da mit wieder auf einmal. Eben,
das checke ich nicht. Er hätte einfach klar sagen müssen, ich wurde von diesen beiden Menschen entführt, weil dann, auch wenn die dann sicherlich erzählen würden, ja, hier, der erzählt nur, dann kann Bob ja sagen, ich kann mich ja ausweisen. Und wenn die sich ausweisen, das passt halt nicht. Die sind nicht meine Eltern oder so.
Ja, aber das ging nicht mal im Buch, weil er halt so benommen, der konnte halt wirklich nur einzelne Wörter abgehakt sprechen.
Ja, okay, das der kann war halt komplett auch noch sein. Weggetreten.
Er konnte ja auch nicht aufstehen. Er konnte seine Beine
und Arme nicht. Das hat er ja gesagt. Das hat der Erzähler gesagt, dass er dann nicht raus kann, weil er wird direkt, könnte nicht wegrennen einfach an der nächsten Ampel. Und dann erzählen die so ein bisschen, die Verbrecher, ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil sie ja denken, ach ja, wir schaffen das ja alles ganz entspannt. Erzählen dann nämlich, dass Gower Gilchrist beim Glücksspiel sehr viel Geld verloren hat.
Tja.
Deswegen muss XFL 7 geklaut werden und erpresst werden. Also die Firma wird erpresst mit XFL 7. Denn entweder sie zahlen das Lösegeld und kriegen es wieder oder sie können halt dann sehen, wie das Ganze an die Konkurrenz verkauft wird. Und ich finde das ganz schön hinterlistig.
Das ist halt ein bisschen enttäuschend, auch dieses Motiv im Hemd. Man denkt sich halt, das ist irgendwie so eine groß angelegte Industriespionage und dann geht es halt am Ende doch nur Glücksspiel, Geld, Erpressung. Das war schon ein bisschen schade, man hätte mehr machen können.
Ich frage mich auch, warum man so als 0815 Ehepaar, sag ich mal, dann irgendwie so auf die Idee kommt, seinem Neffen aus irgendeiner Patsche zu helfen. Das ist ja doch wirklich. Also das wäre jetzt, glaube ich, die letzte Art, wie ich überlegen würde, jemandem mit Geldproblemen zu helfen, irgendein Geheimprojekt zu klauen und das erpressen zu lassen.
Jetzt war ein bisschen zu groß.
Ja, der Aufwand ist auch einfach riesig gewesen, ne?
Ja.
Vor allem, die sind ja sogar noch relativ sympathisch und sagen, ja, die können das ja zurück, können das ja mit Lösegeld zurückkaufen. Der hätte einfach an deren Stelle ganz klar gesagt, wir verkaufen es für noch mehr Geld in die Konkurrenz. Ja, das bringt doch eigentlich mehr, als es dann so. Ach ja, aber wir sind ja nett, die können das ja zurück erpressen, dann ist es ja trotzdem
die einfach an China verkaufen. Die würden das Doppelte zahlen.
Vielleicht. Ja, und vielleicht auch die Russen oder keine Ahnung was. Ja.
Sie hätten so ein Bietespiel draus machen können, dass die sich so gegenseitig überbieten müssen, wer es jetzt kriegt.
Auf jeden Fall kommen sie dann bei Alcatron an.
Ja.
Und der Wachmann, der ist halbwegs außer Gefecht gesetzt, was ganz einfach daran liegt, dass sie ihn ganz oben in der hintersten
im dritten
Ecke,
Stock,
im Stock mit einer Aufgabe geschickt
Formulare
haben.
Formulare sammeln und sortieren.
Das stelle ich mir als Wachmann auch genauso als meine Aufgabe vor.
Dafür gibt es eigentlich Sekretäre.
Die arbeiten sonntags ja nicht.
Das war aber.
Aber ob man dann sonntags so dringend diese Formulare sortieren muss, weiß ich
aber
jetzt auch nicht.
Aber zur Verteidigung, der war erst 20 und wahrscheinlich noch neu im Job.
Er war unerfahren, das wurde gesagt.
Der war erst 20, also der war vielleicht ein Praktikant auch nur, weiß man nicht.
Gleich wird unser Wo ist die?
Die hockt da.
Achso, ich dachte gleich, beißt die einem in den Fuß oder so. Ach. Ja, die können beißen.
Ja, ja, gut, klar. Aber ist ja zum Glück keine Schnappschildkröte.
Irgendjemand grüne oder rote Socken an, dann vielleicht.
Dunkle. Nee, grau.
Grau.
Nee, aber ja, der Wachmann sitzt hinten und sortiert irgendwie seine Dokumente. Dann kommen halt eben Peter und Justus auch in der Firma an. Die haben sich ja glücklicherweise befreit und sind noch am Leben. Und spionieren jetzt, wo Bob dann ist, über die Überwachungskameras und gucken, auf welchem Floor er sich befindet.
Fand ich sehr lustig. Dann überlegen sie, ja, dann kannst du dich ja da verstecken. Dann, wenn die nämlich daher kommt, dann kannst du zuschlagen, weil Peter hat einen Hammer mitgenommen.
Ja.
Jetzt geht's weiter hier. Jetzt macht die Schildkröte, hört auf, jetzt fällt der Hund wieder.
Aber das ist nicht mein Hund gewesen, das wäre lauter gewesen.
Genau, Peter hat ja aus diesem...
Aber es bellt ein Hund.
Ein Hund.
Ein Hund draußen.
Oder die Schildkröte hat genießt, das kann auch sein. Die machen auch manchmal Geräusche.
Naja, jedenfalls zurück zu Peter. Peter hat den Hammer noch aus dieser Werkstatt von den Schwiffers mitgenommen.
Von dem was? Von den Schwiffers?
Ja, im Buch heißen, also werden die so geschrieben.
Schriever?
Ja, keine Ahnung. Im Buch halt mit Doppel-F, da dachte ich halt eher so.
Ach, Schiffer oder?
Nee, Schwiffer. Schwiffer.
Schiffer. 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 Schiffer hießen die.
Okay.
Ich dachte da direkt an Geisterbuch Mr. Schriever.
Ja, weil die halt, keine Ahnung. Halt IE, aber Doppel-F, das ist keine Ahnung, wie man das ausspricht. Schrief.
Schrief. Na, ich habe es mir in meiner Liste mit V geschrieben.
Mit V?
Ja, Schriever klingt für mich
wie ja, V. Ja, okay. Im Buch war es halt IE und Doppel-F.
Wie hast du es geschrieben?
Ich habe es gar nicht geschrieben.
Okay.
Egal, also die beiden netten älteren Herrschaften.
Genau, die nehmen ihn dann mit als Geisel. Und dann kommt quasi das große Finale.
Das kommt aber jetzt nicht hierher. Das ist irgendwas anderes.
Genau, das große
jetzt
Finale.
Jetzt piepsten die Mikrofone.
Ist nee, sie jetzt neben dir?
Ja. Oh. Nee, das dauert noch.
Ja, die können auch flott sein.
Ja, ja. Ich mag Schildkröten, alles gut. Hatte ich nur noch nicht so oft, dass ich im Wohnzimmer sitze und hier so eine Schildkröte habe.
Solange die nicht unter die Couch krabbelt und du dann...
Ach, da kriegen wir die auch wieder raus. Aber ich glaube, sie passt da nicht drunter. Aber der will sie auch nicht hin, der ist ja schattig.
Das stimmt. Die will hier in die Sonne jetzt bestimmt. Mhm.
Die macht sich gerade auf den Weg.
Naja, unabhängig von Sonne und von Schattenplätzen.
In Kalifornien scheint ja auch die Sonne, das kann man also so den Bogen zum dritten Mal
zurückschlagen. Kannst du bitte aufhören, heute diese komischen Übergänge zu machen? Das ist ganz schrecklich.
Ich muss euch ja wieder an die Stange hier kriegen.
Du guckst doch die ganze Zeit zur Schildkröte.
Ja, lass mich doch gucken.
Naja, jedenfalls, Peter hat den Hammer dabei, hat dieses Überrumpelungsmanöver, wie Justus es so nett nennt, geplant und steht dann da und hat aber nicht bedacht, dass er in der Spiegelung von, ich meine, der, diesem Automaten.
Ja, nee, von den, also er stand hinterm Automaten und wurde gespiegelt in dem.
Spind. Also im Buch war es ein Spind, so Metallspind.
Glaub, im Hörspiel war es einfach die Glastür.
Ach so, ja, okay.
Ja, okay. Also auf jeden Fall, irgendwie wird er auf jeden Fall vorher entdeckt.
Und das war raffiniert, diese Szene habe ich. Also die mochte ich wirklich. Es ja. war mal was anderes. So ein bisschen um die Ecke denken mit der Spiegelung.
Auch gut gespielt mit diesem 3, 2, oh nein! So haben die jetzt erst
so. Ja, hat Justus ja so.
Ja, mit dem genau. Countdown. Ja. Und dann sieht natürlich Justus, dass das alles fürchterlich schief geht, ruft sofort irgendwie Hilfe und macht sich dann selber auf den Weg hin, schlägt dann da auch auf. Und dann überrumpeln sie ihn ja doch noch, weil Justus dann irgendwie einen Moment wählt, wo alle reden und dann sagt so, oh jetzt kannst du nochmal. Ich frage mich ja, warum haben sie ihm bis dahin, also warum ist denen noch nicht aufgefallen, dass Peter einen Hammer in der Hand hat? Das wäre mir doch als erstes
Rücken, aber das wäre mir auch direkt aufgefallen.
Ja, eigentlich. Und dass er die Hand hinterm Rücken hält, ich würde da doch mal gucken.
Hatte Peter den Hammer noch die ganze Zeit in der Hand?
Ja.
Hat einen Quatsch. Also im Buch auch ganz anders.
Die hätten den abnehmen müssen.
Ich sag nur
dann,
Katze.
Ja.
Im Buch.
Katze?
Lenny, der Kater. Der, ja, okay, dann muss ich es auch nochmal ausholen. Im Buch ist das auch nochmal ganz anders, weil als Justus diesen Jungen da, Janek, trifft, der erzählt doch von so einer Straßenkatze, die immer in fremde Autos springt, wenn man nicht aufpasst. Und die ist halt dann zufällig bei dem netten Ehepaar im Auto und Bob entdeckt die unter seinem Sitz. Deswegen schmuggelt er die heimlich unter seinem Hemd dann ins Gebäude rein mit dem Plan, dass die ja vielleicht einen Alarm auslöst, wenn er die da unauffällig freilässt.
Wie random. Also da ist doch das Hörspiel einfach, es ist zwar kurz und knackig, aber dafür irgendwie auch ein bisschen logischer, oder?
Es ist logischer. Weil Justus und Peter, die kommen ja auch nur in diese Überwachungszentrale, weil ein Stift die Tür blockiert, weil sonst wäre die Tür jetzt zu dem Überwachungshaus zu. Okay, da ist es halt, dass ein Stift in dem Spalt liegt, dass das deswegen nicht zu ist.
Darüber habe ich auch gar nicht nachgedacht, weil ich würde ja natürlich, wenn ich selbst einen Auftrag hätte, würde ich das ja abschließen.
Da habe ich ja gleich noch eine Theorie zu. Auf jeden Fall, das war halt so eine Hightech-Tür aus Metall und da lag halt ein Stift im Weg. Deswegen konnte ich die nicht zuschließen. Und diese Katze, die hält Peter halt natürlich für einen Geist auf der Kamera, logisch. Weil diese Katze ist halt verschwommen und weiß und die wirft eine Vase um in einem leeren Flur. Und Peter denkt direkt, oh Gott, da ist ein Geist.
Oh Gott.
Und dann, als Peter die beiden halt überrumpeln will, wird er halt gefasst. Den Hammer muss er auf den Boden legen, weil der liebe Opa hat ja auf einmal eine Waffe in der Hand. Einen Revolver. Deswegen, dann kommt halt Justus, der keinen Alarm schlagen kann, weil er halt Angst hat, dass beim Alarm dann der Opa irgendwie ausrastet und um sich ballert. Kommt dann halt auch da mit erhobenen Händen denen entgegen, als sie mit den ganzen Dokumenten wieder rausgehen. Und dann kommt aber Lenny, der Kater, auf einmal. Und der überrascht halt den Opa so sehr, dass Justus den dann halt mit Peter und Bob zusammen überrumpeln kann. Und dann hat Justus die Waffe und dann kommt dieser gutmütige Wachmann auf einmal.
Das war im Beispiel auch wieder so. Und der hat Waffen weg und dann haben sie es halt erklärt und dann wurde die Polizei gerufen.
Und der wundert sich auch gar nicht, dass Justus und Peter irgendwie da mit dem Licht und den Kameras spielen konnten. Weil Justus hat halt Bob vorher ja, wie wahrscheinlich im Hörspiel, auch mit diesem Licht Morse-Codes gegeben.
Nee.
Nicht? Nee. Okay, bei Bob wurde ja vorbereitet, wo Peter eigentlich zuschlagen wollte, hinter dem Automaten.
Nee, das war im Hörspiel nicht. Im Hörspiel haben die damit mit Licht an und aus den Wachmann gerufen.
Genau.
Ja, das haben die auch, aber ich fand es auch im Buch ein bisschen komisch, dass die beiden Gangster nichts davon mitkriegen, dass das Licht auf einmal die ganze Zeit an- und ausgeht.
Es war nur oben bei dem, also im Hörspiel nur oben beim Wachmann.
Ja, beim Buch war es halt bei beiden.
Das klingt gerade besser als das Buch.
Ja, aber da fehlen halt die Schmetterlinge bei euch. Das ist halt schon,
ein
Nachteil dann.
Ich frage mich natürlich auch, was würde passieren, also wenn ich jetzt irgendwo sitzen würde so und meine Akten sortiere und ich bin der Wachmann, dann geht das einmal das Licht kurz an und dann wieder aus und dann wieder an und ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte erstmal drüber nachgedacht, ob da jetzt einfach kurz ein Stromausfall gewesen wäre. Ja,
Techniker
wär so.
Rufen.
Ja, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass ich in die Zentrale muss, dann mir angucken muss, wer da irgendwo unterwegs ist und dann da hingehen muss.
Umspielt. Ja, ja.
Ja.
Naja, auf jeden Fall kommt dann die Polizei und sie werden befreit. Alles ist am Ende quasi Friede, ja, Freude,
Eierkuchen. Sonnenschein.
Zum Schluss, Abschluss ist dann halt wie so häufig, dass es nochmal ein Gespräch mit dem Klienten gibt. Und es wird eigentlich nur noch kurz aufgeklärt, dass sie dann ihr Patent bekommen haben und dass XFLR7 jetzt an den Start gehen kann. So endet, glaube ich, das Hörspiel. Und dann
Huxley hat extra noch was gelernt für die drei Fragezeichen.
Hast du dir den Spruch aufgeschrieben?
Ja, er hat mir den Spruch aufgeschrieben.
Möchtest du ihn so sagen, wie Huxley ihn sagen würde? Oder möchtest du ihn nochmal vorlesen?
Ich glaube, die Stimmlage von Huxley kriege ich nicht ganz hin.
Wir können natürlich gucken, wie wir das jetzt hier mit. Kann man das damit? Dann könnten wir die Sachen
nutzen. Oh, jetzt spielen wir hier wieder an unserem Soundboard.
Das wäre halt das Einzige, was ich. Das haben wir im Hörspiel noch nie gemacht.
Nee, deswegen wird mal Zeit.
Was ich mir
aber am besten verstehen tut man aber, wenn dann die Piepse-Stimme, fürchte ich.
Würde ich auch sagen, möchtest du es mit der Piepse-Stimme machen?
Ja, möchte ich.
Vorhang auf.
Also, Huxley sagt: Soll das Unheil von dir weichen, dann ruf die drei Fragezeichen.
Wunderschön, Anna.
Und natürlich noch lecker im Buch.
Genau.
Ja, jetzt habt ihr unser Soundboard auch mal kennengelernt. Ja, hast du gut gemacht.
Starke Performance.
Schon gut. Ich fand das gerade ein bisschen irritierend, dass ich gleichzeitig von außen nochmal eine normale Stimme gehört habe. Das ist ganz weird.
Das war durch die anderen Mikros. Naja, ich glaube, wir haben das Hörspiel durchgesprochen. Jetzt hast du, glaube ich, noch einen Fehler, ne?
Masakept, die Fehleranalyse.
Genau, der Fehler vom Anfang vom tanzenden Teufel. Das ist halt eigentlich nur so ein total überflüssiger und dummer Fehler. Aber im tanzenden Teufel ist ja der Teufel der Sohn von Mr. Clay.
Warum weißt du das noch?
Weil ich das nachgeguckt habe.
Achso, ich dachte, du weißt.
Nein, natürlich nicht, aber es kam mir komisch vor.
Timo, ich trau dir alles zu.
Nein. Also, im tanzenden Teufel ist es der Sohn. Im Buch wird aber gesagt, dass Mr. Clay, also der damalige Klient, so nett war und das Kostüm seines Neffen ihnen gegeben hat. Und das ist halt. Das geht halt nicht, weil der Neffe, den gibt's nicht. Das war halt der Sohn. Ist halt nur ein kleiner Fehler und hat auch nichts mit der Handlung zu tun, aber kann man erwähnen.
Ich glaube, sonst waren keine Fehler drin. Im Hörspiel waren, glaube ich, nichts. Auch keine Logiklücken.
Nö, wenn dann so Ungereimtheiten, dass man irgendwie sagt, okay, ich würde jetzt nicht drauf kommen von einem flackernden Licht, dass ich ganz schnell gucken muss, wer hier eingebrochen ist oder so.
Aber das ist ja kein richtiger Fehler.
Nö, das sind einfach nur so. Also es müssten dann ein paar Zufälle passieren damit.
Da habe ich aber die Theorie noch, dass der Wachmann irgendwie so einen siebten Sinn hatte, weil im Buch ist das ja so, die Tür ist halt nicht zu, weil ein Stift da liegt. Das kam mir jetzt so vor, das kann doch nicht, das muss auch Absicht sein. So doof ist doch eigentlich keiner, auch kein 20-jähriger Neuling. dass der vielleicht schon geahnt hat, dass irgendwas passiert, weil, keine Ahnung, vielleicht hat da Miss Bowman da nochmal irgendwie doch was gesagt und der hat halt gedacht, okay, vielleicht gucke ich mal, weil falls die drei Fragezeichen da auftauchen, von denen Mrs. Bowman mir vielleicht was gesagt hat, haben die vielleicht die Möglichkeit, da die Kameras zu sehen.
Vielleicht weil hat er auch
anders einfach geht's halt nicht.
Diesen Ding schon mal verlassen, hat seinen Schlüssel vergessen und hat deswegen das Ding immer so abgesichert, dass er, falls er den Schlüssel nochmal vergisst, wieder reinkommt.
Ja, okay, das könnte auch sein, aber weiß ich nicht.
Ja,
das war also auch generell komisch.
Aber was die tatsächlich in dem Hörspiel ja sagen, ist, dass die extra einen unerfahrenen neuen Wachmann eingeteilt haben für die Schicht. Das ist ja irgendwie, ach, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall hat er das dann irgendwie geregelt gekriegt am Ende.
Anna, ich glaube, du darfst jetzt die Analyse machen. Ich bin
gespannt. Oh, da bin ich auch mal gespannt.
Die Analyse.
Die Franklin-Analyse. Psychologische Analyse des Bösewichts.
Ja, also, was gespannt sein kann man da vielleicht gar nicht so richtig. Ich finde, die Bösewichte dieses Mal sind leider ein bisschen blöd, weil, also ohne dass sie irgendwie groß interveniert hätten, hätten sie ihren Plan ja auch einfach durchziehen können. Und wir hatten dann ja auch schon den Fall, dass diese Frist, also Bowman hat ja angekündigt, dass sie die Geschäftsleitung einschalten möchte, falls sie drei Fragezeichen nichts rausfinden, bis zu dem Tag vorher. Und den Punkt hatten wir ja eigentlich schon erreicht. Also wir hatten eigentlich schon erreicht, dass die drei Fragezeichen zumindest nicht besonders viel rausgefunden haben, auch keine Chance mehr hatten, mit Bowman zu sprechen. Die waren ja im Keller, beziehungsweise betäubt oder im Auto. Und die Frist, also die wäre ja am nächsten Tag ausgelaufen und in der Nacht war der Überfall geplant. Das heißt, dass die Einbrecher nicht nur unverschämtes Glück hatten, dass Bowman irgendwie nichts gemacht hat, beziehungsweise niemanden eingeschaltet hat, sondern auch einfach super doof waren, dass sie da irgendwie so eine Riesenwelle noch geschlagen haben, weil die drei Fragezeichen wären ja ohne die Klingel, die sie ja eigentlich als Klingel geglaubt hatten, gar nicht weiter auf diese beiden eingegangen. Die wären ja einfach wieder rausgegangen, die hätten einfach ihr Leben weitergelebt und da wäre einfach nichts passiert. Das wäre tatsächlich wahrscheinlich ein ungelöster Fall geworden. So, das heißt, ich denke, psychologisch gesehen, die beiden haben kalte Füße gekriegt, schon vorher, weil die irgendwie ja doch vielleicht ganz nette Eheleute waren. Und sie hat irgendwie gepanikt und wollte dann ganz dringend, weil sie irgendwie schon von den dreien in irgendeiner Form mitbekommen hat, alles retten und hat es damit aber nur noch schlimmer gemacht und hat damit eigentlich den beiden dann das Handwerk gelegt, sich selbst sozusagen.
Ich fand, dass halt, ich glaube, dass sie überhaupt misstrauisch geworden sind, lag daran, dass Bob halt vorher im Institut war und sie dann da das Foto von Bob geschickt bekommen haben. Von Mr. Gilchrist, der hat ja ein Foto von Bob gehabt, von Überwachungskameras, hat denen das geschickt. Da haben sie Bob wiedererkannt. Die dachten halt, Bob wäre denen auf die Schliche gekommen.
Ja. Ja, ein Trade von Einbrechern muss halt einfach sein, dass man in so Situationen ruhig und gelassen bleiben kann, weil man ja nicht auffliegen möchte. Und das hat sie halt leider gar nicht. Ja. Also sie ist blutige super nervös und reagiert auch sofort über. Also ich meine, die mixt denen halt einfach ein Betäubungsmittel runter. Also ich glaube, das hätte man vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Ich frage mich auch, warum das nötig gewesen ist. Vielleicht hätten sie die drei auch irgendwie anders festhalten können, zumal ihr Mann ja auch in irgendeiner Form da diesen Revolver hatte. Also ich glaube, das hätten sie sich erstens einfacher machen können und diese Nervosität, die sie halt an den Tag legt, das ist halt nicht sonderlich förderlich, wenn man einen großen Coup plant.
Visitenkarte. Die Folge in einem Satz.
Ich glaube, ich bin heute dran mit der Folge in einem Satz.
Ja, das stimmt.
Ich habe mir jetzt gerade währenddessen schon mal ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir irgendwie sowas überlegt wie XFLR7, Chicken King und was könnte man als drittes noch nehmen?
Schmetterlinge und Blumen.
Ne, das passt ja bei mir. Ich kenne das ja. Ich habe das ja nicht gelesen. Ich kenne ja jetzt nur das Hörspiel. XFLR 7, Chicken King, verrückter Vogel und
leckere Limonade.
Ja, warum nicht? Und Nahtoderfahrung. Alles irgendwie.
Ja.
Nahtoderfahrung beim NASA-Projekt und Selfmade-Limos und schräge Vögel.
Das ist sehr gut.
Von Norris bis Kirschkuchen. Die Folgenbewertung.
Timo, Wie fandst du das Buch?
Wie fand ich das Buch? Ja, also ich habe es ja schon mal irgendwann, als es neu war, gelesen. Da war das jetzt nur so mittelmäßig. Ja, danke für die Liste.
Die musst du dir mal aufschreiben, glaube ich.
Ja, die muss ich mir mal abfotografieren. Ja, jedenfalls jetzt beim zweiten Mal lesen ging es tatsächlich von der Qualität her. Ich hätte das schlechter in Erinnerung. Aber es war halt jetzt auch nicht wirklich weltbewegend. Also ich bin jetzt nicht weinend vor Glück vom Hocker gefallen, als ich das gelesen habe. Von daher würde ich das jetzt einfach mal so als eine sportliche Fahrradfahrt einordnen.
Also eine
glatte 3. Ist solide, so, aber es gibt.
Finde ich aber sogar.
Gibt
ich,
deutlich
dachte, ich hätte gedacht, du es schlechter einschätzt.
Nee, wegen diesen lustigen Blumen- und Schmetterlingen, weil das war halt einfach eine der besten Szenen, die es je gab in dieser Serie. Deswegen, das hat halt schon alles rausgeholt. Okay. Sonst wäre es eine 3-, aber mit diesen Schmetterlingen glatte 3.
Also ich muss sagen, jetzt wo ich das Buch auch noch kenne, also die Folge an sich, ich fand das Hörspiel auch schon gut irgendwie. Also ne, so kann man gut mal hören, würde ich jetzt aber glaube ich nicht direkt nochmal hören. Also ist schon, ne, ist grundsolide. Aber das Buch, das ist ja mal super lustig. Also wenn ich das Buch gelesen hätte, hätte ich glaube ich nochmal deutlich bessere Noten gegeben. Aber für mich ist es tatsächlich jetzt dieses Mal wirklich eine Fahrradfahrt zum Strand, also eine 3+. Gute 3+, würde ich sagen. Hm. Einfach, ich mag die Folge, die ist so ein bisschen, weiß nicht, also ich mag hier halt das Ende nicht, also was das Motiv ist für das Verbrechen so ein bisschen, weil das halt einfach, wie gesagt, das ist zu drüber und irgendwie weit hergeholt. Aber an sich auch, dass du ein paar Mal um die Ecke denken musst, auch dieses mit der Spiegelung und so, was wir gerade schon hatten, das mag ich einfach. Also wenn man so ein bisschen aus dem Flow gebracht wird. Und ich finde es halt super spannend, mit den beiden, wie sie da im Keller hocken und wie Peter dann durchdreht und wie sie es am Ende dann aber auch doch lösen. Und ja, so eine Art von Erfahrung haben die 3 Fragezeichen jetzt halt auch nicht einfach jeden Tag, ne?
Was soll ich jetzt mal sagen?
Irgendwas?
Ich schließe mich bei Anna an. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich fand, es waren an vielen Stellen sehr gut gespielt. Die Story hätte spannender sein können, deswegen ist es jetzt für mich kein Strandtag, sondern nur eine Fahrradtour zum Strand, aber geh mit der 3+ mit.
Ja.
Gut, dann geht es nur noch darum, was denn unsere nächste Folge wird.
Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Hoffentlich was Gutes.
Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Der Zufallsgenerator.
Schauen wir mal, was.
Wobei, so Fußballgangster wäre auch mal lustig.
Na, guck
so eine schlimme Folge zum Zerlegen.
Das bringt jetzt relativ wenig, was hier passiert ist. Das bringt sehr, sehr wenig, ehrlich gesagt. Weil eventuell wir gerade falsche Schuld gezogen haben.
Oh, dann.
Ach, ehrlich?
Ja.
Ja, nein, die haben wir schon besprochen.
Ja, das machen wir nicht nochmal.
Muss man nicht nochmal. War jetzt auch nicht so besonders.
Ach, guck mal, wir sind übrigens trotzdem nur knapp über eine Stunde, obwohl wir ganz häufig von Schildkröten, Hunden oder Kindern abgelenkt. Ja,
das zeigt, dass die Folge nicht so viel zu bieten hatte.
Ja, es ist Folge 126.
126, 126.
Das ist eine nach Feuermond, aber was ist es?
Das ist richtig.
Gott, dann ist das Schrecken aus dem Moor.
Vollkommen korrekt.
Yes, das ist sogar mal eine gute, wirklich eine gute Folge.
Peter als Nachtwächter.
Doch, da klingelt was. Ich musste gerade erstmal in mich
gehen. Ja, man hat gesehen, Peter, es arbeitete bei dir.
Was. Ja, doch, da klingelt jetzt aber wieder was.
Ich sag nur tasmanischer Teufel.
Ha. Doch, die war gut. Doch.
Ja, Australien-Folge. Immer wieder gut.
Ja, jetzt, wo es so lange. Doch, die fand ich, glaube ich, auch richtig gut.
Von daher bin ich sehr zufrieden mit. Ja, das finde ich nochmal falsche Schuld besprechen müssen. Der Zufallsgenerator hat gerade wirklich die höchste Zahl genommen, die es ging. Also, ich habe ja von 1 bis 238. Von den Zahlen her und hat wirklich 238 gezogen. Und nichts irgendwas in der Mitte. Aber immerhin jetzt
sind wir wieder mitten. Ist auch gut.
Mitten in den 100er Folgen.
Aber wir waren gefühlt, außer bei der Silbernen Spinne, noch nie über 110 von den Folgen. Wir waren halt immer gefühlt jetzt bei den 200ern oder halt bei Höhle des Grauens 111.
Ja, und jetzt sind wir bei 126. Ja. Und nach des Tigers 159.
Das stimmt, aber halt immer die modernen Folgen. So Klassiker würde ich auch mal gerne.
Die kommen doch alle noch irgendwann.
So grüner Geist, schwarze Katze, Gespensterschloss, Superpapagei.
Die 1 haben und die 2 und die 3.
Ja, natürlich, die ganzen Klassiker.
Die habe ich auch alle schon lange nicht mehr gehört, muss ich sagen.
Auf Superpapagei hätte ich auch mal wieder Bock, ja. Oder Karpatenhund.
Ja, ist schon.
Hätte was.
Und wie gesagt, Hexengarten. Ich hoffe so sehr auf den Hexengarten. Irgendwann.
Ich hoffe aufs Hexenhandy.
Und das, ja.
Oh ja, am besten direkt hintereinander. Das wäre lustig. Wir machen mal einen Schluss, glaube ich. Wir haben genau eine Stunde 15 ungefähr.
Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Da bietet sich das jetzt gut an.
Dann macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.
Au revoir.
Tschüss. Bis
nächste Woche.
Schaltet den Verstärker ein. Die 3 Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.